Ton wird noch lauter oder ist schon laut oder kann mich jeder verstehen? Ah, gleich viel besser. Gut, ich darf Sie ganz herzlich zu diesem meinem Vortrag hier begrüßen. Ich hoffe, Sie sind in den letzten 3 Stunden nicht schon so mit dem Thema Cloud malträtiert worden, dass es Ihnen schon besonst wo steht. Und wenn das doch so ist, dann hoffe ich, dass es Sie beruhigt, dass sich mein Vortrag eher mit der praktischen technischen Umsetzung der Wolke als mit rechtlichen, moralischen oder sonst wie gearteten Bedenken beschäftigt. Erlauben Sie mir, dass ich mich kurz vorstelle. Mein Name ist Martin Gerhard Loschwitz. Ich wohne und arbeite für gewöhnlich in Wien, bin dort allerdings nicht geboren, sondern bin geboren in Viersen, also in einer kleinen Stadt ganz tief im Westen von Deutschland, nahe an der holländischen Grenze. Man sagt scherzhaft immer etwas abwertend Westholland dazu. Ich schreibe recht regelmäßig Artikel für diverse Linux-Zeitschriften, darunter das Linux-Magazin, darunter das Admin-Magazin. Ansonsten bin ich auch Debian-Entwickler, pflege für das Debian-Projekt vorrangig die Pakete des Linux-Cluster-Stacks, also Pacemaker, Chorus-Sync und alles, was dazugehört. Wenn jemand von Ihnen das Paket oder eines dieser Pakete auf Debian oder Ubuntu schon mal verwendet hat, dann ist das wahrscheinlich auf meinem Mist gewachsen. Und wenn ich all das nicht tue, dann reise ich auf Konferenzen und Messen und halte da Vorträge, so wie gerade. Dieses ist mein liebstes Hobby, das heißt, wenn Sie mich irgendwann mal in Wien treffen und ich gehe wie der Glöckner von Notre Dame, wissen Sie, was ich am Abend vorher getan habe. Und wenn ich bei all dem Freizeitstress noch zum Arbeiten komme, dann arbeite ich für diese Firma. Wir sind ein junges Dienstleistungsunternehmen, wir machen im Wesentlichen eigentlich 3 Dinge. Das erste ist klassische Hochverfügbarkeit, Pacemaker, Chorus-Sync auf Linux, alles was dazugehört. Das zweite sind klassische Storage-Themen, also alles was mit DRBD und Konsorten zu tun hat, mit Sun Storages, neuerdings auch mit Object Storage, das heißt mit Swift und Rados. Und das dritte Thema ist OpenStack, die Wolke mit OpenStack, und genau deshalb bin ich heute da. Bevor ich jetzt in Medias Res gehe, eine kurze Frage an das Publikum. Wer von Ihnen betreibt ein Rechenzentrum oder Rechner im Rechenzentrum? Gut, und wer von Ihnen benutzt Rechner, die im Rechenzentrum betrieben werden? Gut, und wer von denen, die gerade aufgezeigt haben, wünscht sich, dass das eine oder das andere bequemer geht als jetzt? Alle, die jetzt nicht aufzeigen, ich weiß nicht. Der Vortrag heute gliedert sich in 3 Teile. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Frage Cloud Computing, was soll das eigentlich sein, ne? Worum geht's da? Der zweite Teil führt dann relativ umfassend in OpenStack ein, also in diese OpenStack-Cloud-Lösung. Und der dritte Teil beschäftigt sich mit der Frage, wohin geht die Reise, was können wir bei OpenStack in naher Zukunft eigentlich erwarten? So haben wir also den Begriff Cloud, und den Begriff Cloud verwendet neuerdings jeder. Mittlerweile sind die meisten Leute auch so weit, dass sie überzeugt sind, in die Cloud zu müssen. Wenn sie dann drin sind, wissen sie nicht so ganz, was sie denn jetzt eigentlich in der Wolke tatsächlich sollen. Ich habe es eben schon erwähnt, ich wohne in Österreich, wir leisten uns 3 staatliche Wetterdienste, aber nicht mal wir haben ein Wolkenamt, das festlegt, was denn jetzt die Cloud ist. Ja? Und so ist das mit dem Begriff, wie mit jedem Begriff, der dann irgendwann von allen verwendet wird, er ist eigentlich sehr schwammig. Es gibt da keine allgemeine Definition mehr, was das eigentlich sein soll. Andere Wörter, unter denen die gleiche oder zumindest eine ähnliche Dienstleistung verstanden werden, Infrastructure as a Service, Software as a Service, Plattform as a Service, das wird alles wild gemischt verwendet. Jeder glaubt, dass es irgendwie die Cloud ist, hier, da oder irgendwie, aber keiner weiß wirklich genau, was denn jetzt die Wolke ist. Das heißt, die spannende Frage ist, welches Problem soll uns Cloud Computing eigentlich lösen? Und um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns doch einfach mal kurz das Verhältnis an, das klassische Verhältnis, wie wir zwischen haben, in einem Rechenzentrum. Auf der einen Seite haben wir im Rechenzentrum den Betreiber desselben. Der Betreiber des Rechenzentrums hat einige Ziele, die verhältnismäßig zentral zu beschreiben sind. Erstens, er möchte mit seiner Dienstleistung seine Kunden so zufriedenstellen, dass sie seine Kunden bleiben. Zweitens, er möchte seine Infrastruktur so optimieren, dass sie für ihn möglichst wenig Arbeit hervorruft. Ja, der möchte eigentlich, dass das meiste im Rechenzentrum geht, ohne dass er was dazu tun muss. Und drittens, er möchte seine Infrastruktur obendrein so kostenschonend wie möglich betreiben. Das heißt, was der Administrator, der Betreiber des Rechenzentrums will, ist Automatisierung. Ja, der will, dass das Zeug läuft, ohne dass er sich darum kümmert. der anderen Seite haben wir die Kunden, ja, Hosting-Kunden oder auch Kunden, die tatsächlich in einem, auf einem gehosteten Server im Rechenzentrum nur virtuelle Maschinen betreiben. Die Kunden wollen erstens eine gute Hosting-Dienstleistung. Das heißt, die wollen, dass die Sachen, die die hosten, tatsächlich funktionieren. Zweitens wollen die Kunden möglichst flexibel sein in der Art, wie sie die Dienste abrufen, die sie brauchen. Klassischer Fall, wenn, so wie eben erklärt, eine Lastspitze irgendwann im Jahr auftritt, dann möchte der Kunde in der Lage sein, diese Lastspitze abzufedern, aber er möchte nicht dadurch anschließend über Monate hinweg an eine Dienstleistung gebunden sein, die er möglicherweise nicht mehr braucht, wenn diese Lastspitze vorbei ist. Und drittens, natürlich möchte der Kunde für diese Dienstleistung so wenig wie möglich bezahlen. Auch hier, also wieder der Faktor der Automatisierung wichtig. Ja? Der Kunde kann das alles tatsächlich tun, wenn seine Infrastruktur läuft, ohne dass er sich großartig Gedanken darüber machen muss, wie das Ganze funktioniert. Zwischen dem Dienstleister und dem Kunden steht jetzt das da, also die tatsächliche Technik im Rechenzentrum. Einerseits, wie sieht das Ganze für die Betreiber aus? Wir haben viel Blech, hohe Anschaffungskosten, hohe Wartungskosten, viel Strom, der verwendet wird, aber wenig effiziente Auslastung. Server, selbst wenn Sie ihn kleinen kaufen heute, langweilt sich, wenn der nichts anderes tut, als eine Patch-Sheet laufen zu haben mit einer Website, die er ausliefert. Für die Kunden ergibt sich daraus obendrein ein verhältnismäßig teurer Setup-Prozess. Wenn der Kunde einen neuen Server braucht, dann muss das Ding erst gekauft werden, installiert ins Rechenzentrum und so weiter. Der Kunde geht dann relativ lange Bindungsfristen ein. Meistens habe ich das so, dass wenn ich irgendwo einen Server beauftrage, ich den zumindest ein Jahr nehmen muss, damit der Preis einigermaßen attraktiv ist, sodass ich als Kunde dann durch diese lange Bindung tatsächlich auch noch relativ viel dafür bezahle. Die spannende Frage ist also jetzt, wie bringe ich die Technik auf der einen Seite so hin, dass sie den Betreiber meines Rechenzentrums und die Kunden, die die Dienste in diesem Rechenzentrum nutzen, tatsächlich zusammenbringt. Ja, wie verändere ich dieses Bindeglied in der Mitte, sodass tatsächlich beide Seiten davon profitieren? Stichwort Virtualisierung, das gibt es seit ein paar Jahren. Klassische Linux-Virtualisierungscluster sehen so aus. Ich habe einen Haufen von Virtualisierungsknoten, die greifen alle auf das gleiche Storage zu. Das Ganze wird verwaltet von Pacemaker, da läuft dann auch noch irgendwo Libvirt mit drin rum. Das kann ich mit so einem klassischen Zahn machen. Das kann ich andererseits aber auch mit so einem ganz klassischen DRBD-Cluster machen. Also wenn ich keinen Zahn kaufen möchte, geht das mit DRBD genauso. Kennen Sie wahrscheinlich alle. Wer hat sowas schon mal verwendet oder betreibt das gerade im Moment? Das sind ja doch einige. Fakt ist, das Setup gibt es seit Jahren. Ich mag da jetzt auch nicht lange darauf eingehen. Es ist halt mittlerweile Standard. Ja? Virtualisierung verwenden, um das so zu betreiben, ist eine Standardlösung. Damit reißt man niemanden mehr vom Hocker. Wie schaut das in diesen klassischen Setups mit Automatisierung aus? Wie lässt sich das am sinnvollsten beschreiben? Wenn der Kunde kommt und sagt, er braucht eine neue virtuelle Maschine, dann muss normalerweise der Administrator, der Betreiber des Rechenzentrums, mein Dienstleister, erstmal irgendwo ein Storage einrichten. Sei es ein DRBD anlegen, sei es irgendwo auf einem SAN eine LUN dafür einrichten. Wenn das passiert ist, dann muss da eine virtuelle Maschine drauf. Die muss installiert werden, das heißt, da muss ein Betriebssystem installiert werden. Die muss entsprechend eingerichtet werden. Wenn sie eingerichtet ist, dann muss die auch noch in das lokale Setup integriert werden. Das heißt, wenn es da einen Pacemaker gibt, der das verwaltet, dann muss die da rein. Die muss ins Monitoring, die muss in eventuelle Dienste, in eventuelle RAD-Dienste, die vorhanden sind, um irgendwelche Statistiken darüber zu führen. Last but not least sollte das Ganze auch in der Buchhaltung irgendwie abgebildet sein. Ne? Wenn ich als Dienstleister meinem Kunden einen Dienst anbiete, dann kriege ich irgendwann Schwierigkeiten, wenn ich ihm das nicht verrechne. Dann erbringe ich nämlich eine Leistung, die ist für ihn umsonst, für mich nicht. Ich muss tatsächlich Arbeit aufwenden, um das zu tun. Und als Gewerbetreibender kann man so nicht überleben. Das heißt, sinnvoll wäre es, wenn dieser Dienst auch tatsächlich in der Buchhaltung augenblicklich aufscheint, um entsprechend verrechnet zu werden. All diese Vorgänge, die ich gerade erwähnt habe, sind tatsächlich händische Vorgänge. Das muss im Normalfall händisch erledigt werden, sodass hier von Automatisierung tatsächlich nicht die Rede sein kann. Abgesehen davon, dass die Kunden in dieser Situation obendrein auch keine Automatisierung haben. Ja? Denn diese ganzen Prozesse, die händisch durch den Admin passieren müssen, dauern ja. Der Kunde kann das nicht automatisch triggern und wenn er das denn irgendwie haben möchte, muss er Bescheid sagen und warten, dass der Dienstleister im Rechenzentrum entsprechend arbeitet. Wie schaut eine Lösung für dieses Problem aus Sicht des Kunden aus? Was muss der Kunde haben, was müssen wir als Dienstleister dem Kunden geben, damit er dieses Problem nicht hat, damit er tun kann, was er will, nämlich Dienste in Anspruch nehmen on demand, genau dann, wenn er es braucht. Wir brauchen in irgendeiner Art und Weise ein Interface, das dem Kunden ermöglicht, diese Leistung in Anspruch zu nehmen. Ja, und das muss ein Interface sein, das einigermaßen leicht zu bedienen sein muss. Ja. Wenn ich irgendein Pacemaker-Interface schreibe, kann ich davon ausgehen, dass mein Kunde nicht in der Lage ist, das zu bedienen. Es muss ein möglichst intuitives, einfaches Interface sein, mit dem mein Kunde Dienstleistungen innerhalb der Wolke in Anspruch nehmen kann. Bitte was? Wir können den Button gerne umfärben, das geht sich aus. Weiters muss eine solche Lösung innerhalb meines Rechenzentrums irgendeine Form von Authentifizierung können. Ja, abgesehen vom Webinterface, das ich dem Kunden bieten muss, muss ich dem Kunden auch die Möglichkeit bieten, dass er zum Beispiel verschiedenen Mitarbeitern seiner Firma verschiedene Rechte innerhalb dieses Setups einräumt. Denken Sie an das klassische Firmenszenario, es gibt Admins, die die IT-Infrastruktur betreuen auf der einen Seite, es gibt auf der anderen Seite möglicherweise Praktikanten, die dürfen keine neuen virtuellen Maschinen starten oder stoppen, sondern die dürfen halt nur schauen. Und ich muss in der Lage sein, wenn ich meinem Kunden ein automatisiertes Interface anbieten will, eine solche Rechtestruktur entsprechend abzubilden. Wir hatten eben den Punkt Betriebssystem installieren, auch diese Arbeit... Auch diese Arbeit muss ich meinem Kunden irgendwie abnehmen, wenn ich will, dass er in der Lage ist, schnell und einfach eine virtuelle Maschine zu starten. Wenn er das tun soll, dann kann das nicht sein, dass er sich da erst ein Debian oder ein Windows oder sonst was installieren muss. Ich muss ihm das in Form von fertigen Images an die Hand geben, sodass er bloß noch auswählen muss, welches Betriebssystem er starten möchte. Und das ist das Einzige, was er dann noch tun muss, nämlich tatsächlich das System auswählen. Ich muss dafür sorgen, dass die virtuellen Maschinen, die mein Kunde anlegt, in irgendeiner Art und Weise in die Infrastruktur meines Netzwerks integriert werden, das im Rechenzentrum schon da ist. Da habe ich normalerweise WLANs, da habe ich irgendwelche Zugriffskontrollen und so weiter und so fort. Und wenn ich meinem Kunden die Möglichkeit gebe, selbst virtuelle Maschinen anzulegen, dann muss das entsprechend abgebildet sein innerhalb der Plattform, die der Kunde verwendet. Nicht zuletzt brauche ich eine Komponente, die alle zuvor genannten Komponenten zusammenhält, die also tatsächlich dafür sorgt, dass innerhalb der Wolke, innerhalb meiner Umgebung im Rechenzentrum alles so funktioniert, wie es tatsächlich soll. Und damit wären wir, vielleicht werden Sie denken, endlich bei der Lösung angekommen für dieses Problem, nämlich bei OpenStack. OpenStack ist ein noch verhältnismäßig junges Projekt, an den Start gegangen im Juli 2010. Hat das Ziel, eine Cloud-Plattform zu schaffen, die tatsächlich vollständig auf Open-Source-Software beruht. Ja? Passt insofern auch ganz gut zum Linux-Tag, der ja tatsächlich sehr energisch für Open-Source-Software eintritt. Die erste offizielle Release mit dem Codenamen Austin erschien im November 2010, ist aber eigentlich eher als Proof of Concept gedacht gewesen, war aber die erste offizielle Release. Das Ganze war ursprünglich eine Kooperation zwischen NASA und Rackspace. NASA kennt jeder, amerikanische Weltraumbehörde. Rackspace wird den meisten wahrscheinlich auch bekannt. Der größte Hosting oder einer der größten Hosting-Anbieter in den Vereinigten Staaten. Wer von Ihnen benutzt GitHub? Jeder, der GitHub benutzt, war schon mal auf Rackspace-Servern, denn GitHub wird bei Rackspace gehostet. Ne? Dass Sie ungefähr wissen, mit wem Sie da zu tun haben. Mittlerweile ist die Zahl der Firmen, die hinter OpenStack stehen und OpenStack entweder in Form von Entwicklung oder in Form von finanziellen Zuwendungen unterstützen, deutlich gewachsen. Es sind im Augenblick über 170 Unternehmen. Viele davon beheimatet an der amerikanischen Westküste. Wenn Sie gerade den IT-Stellenmarkt in San Francisco mal durchschauen, da finden Sie haufenweise Angebote für OpenStack-Entwickler. Einer der prominenteren Neuzugänge, man kann es da erkennen, ist die Deutsche Telekom, die gesagt hat, auch sie möchte OpenStack unterstützen und auch sie möchte OpenStack verwenden, um ihre eigene Cloud-Lösung umzusetzen. Die Vorgängerversion von OpenStack, die Sie in einigen aktuellen Distributionen noch finden, hatte die Versionsnummer 2011.2, den Codenamen Diabolo. Die aktuelle Release von OpenStack ist diese, nämlich Essex. Versionsnummer 2012.1, die ist vor anderthalb Monaten veröffentlicht worden und die Sie im Augenblick in Ubuntu 12.04 finden. Wenn Sie sich mit Ubuntu und OpenStack beschäftigen, dann haben Sie in Ubuntu 12.04 fertige Pakete für OpenStack Essex. Die nächste Version wird Folsom heißen und ungefähr in 6 Monaten fertig sein. Aber dazu kommen wir dann später noch, wenn es die Zeit zulässt. Wenn wir von OpenStack reden, dann reden wir eigentlich von 6 Komponenten. Ja, OpenStack besteht im Wesentlichen aus 6 Komponenten, zumindest im Augenblick. Ich stelle die Ihnen der Reihe nach kurz vor. Die erste Komponente ist das OpenStack Dashboard mit dem Codenamen Horizon. Sie werden, wenn Sie sich mit OpenStack beschäftigen, relativ bald merken, dass da jede Komponente 2 Namen hat, nämlich den offiziellen Projektnamen, in dem Fall ist das Dashboard, und den inoffiziellen Codenamen, in diesem Fall Horizon. Interessanterweise finden die Codenamen im Internet deutlich häufiger Verwendung als die offiziellen Namen. Wenn Sie also nach einer Lösung für ein Problem suchen, hilft es meistens eher, wenn Sie nach dem Codenamen entsprechend suchen. Das Dashboard ist unser Webinterface, also das, was tatsächlich die Kunden benutzen sollen, um virtuellen Maschinen zu starten, zu stoppen und entsprechend andere Aufgaben damit durchzuführen, schaut in der Realität so aus, werden wir dann gleich bei der Live-Demo noch gut sehen. Das ist jetzt die Variante mit Ubuntu-Themen, normalerweise ist das etwas nüchterner, aber wie gesagt, in dem Falle ist das die Variante für Ubuntu 12.04. Das Dashboard ist die zentrale Schnittstelle für alle Arbeiten, die Kunden und Admins mit meiner Wolke machen sollen. Ja. Geschrieben in Django, also HTML in Python quasi, läuft auf jedem Webserver mit Apache und WSGI-Modulen. Mehr braucht es dafür eigentlich nicht. Und ist insofern tatsächlich der Dienst, den ich meinen Kunden unmittelbar zur Verfügung stelle, sodass sie innerhalb der Wolke entsprechend arbeiten können. Kommuniziert im Hintergrund mit allen anderen OpenStack-Diensten, die ich jetzt noch vorstelle, für die, die es interessiert. Die Dienste kommunizieren untereinander mit RabbitMQ, also mit einer ganz normalen AMQP-Implementierung. Es gibt mittlerweile, soweit ich weiß, auch einen Patch, der das Ganze mit Qubit ermöglicht, aber die offiziell empfohlene Variante ist immer noch RabbitMQ und so kommunizieren die Dienste also untereinander. OpenStack Compute ist die 2. wichtige Komponente in OpenStack, die ich vorstelle. Der Codename von dieser Version ist Nova. Und Nova ist die zentrale Controller-Komponente innerhalb meiner OpenStack-Wolke. Das heißt, alles, was mit meinen virtuellen Maschinen passiert, muss ich über OpenStack Nova in Auftrag geben. Deswegen nimmt Nova in unserer Wolke hier die Rolle ein, dieses Gehirns. Also im Wesentlichen eigentlich das, was meine Wolke zusammenhält. Nova weiß, welche Virtualisierungsknoten ich habe. Das heißt, wenn ich eine neue virtuelle Maschine starte, dann weiß Nova, welche Knoten gibt es, welche virtuelle Maschine läuft da wo, wo kann ich eine neue virtuelle Maschine sinnvoll starten. Nova ist auch die Komponente, die in solchen Fällen dann auf dem Knoten selbst die virtuelle Maschine startet. Dazu benutzt es im Hintergrund die Libwirt. Das kann man den Entwicklern einigermaßen hoch anrechnen, weil sie nämlich nicht das Rad neu erfunden haben, sondern tatsächlich auf bewährte Technik zurückgreifen. Nova holt sich außerdem von all den anderen OpenStack-Diensten die Informationen, die es benötigt, wenn es zum Beispiel eine neue virtuelle Maschine starten soll. Wir haben den OpenStack Image Service, Codename Glance. Das ist unser Image-Automat. Das können Sie sich tatsächlich so vorstellen wie Getränkeautomaten, nur da kommt halt unten kein Getränk raus, sondern ein Betriebssystem-Image. Glance bietet mir die Möglichkeit, meinen Kunden vorgefertigte Betriebssystem-Images zur Verfügung zu stellen. Wichtig ist eigentlich nur, dass diese Images tatsächliche Festplatten-Images sind. Das heißt, die sollten idealerweise einen Standard-Boot-Record haben, sollten also bootbar sein und dann kann ich das schon verwenden. Ich bin da auch nicht auf irgendwelche Betriebssysteme festgelegt. Alles, was ich innerhalb einer KVM-Domäne laufen lassen kann, kann ich auch in OpenStack Glance als Image abspeichern. Unterstützt ab Werk verschiedene Image-Formate, das heißt, ich kann das sowohl mit einem VMDK-File aus VMware füttern, ich kann das auch mit einem File aus Microsoft Hyper-V füttern. Ich kann natürlich ganz normale Qcore-Images verwenden, so wie ich sie für KVM auf Linux auch benötige. Und als besonderes Sahnehäubchen obendrauf bietet Glance auch ein Kompatibilitätsinterface zu Amazon S3. Das heißt, ich kann einerseits meine Images über Glance direkt in der Amazon-Wolke speichern. Wenn ich das nicht tun möchte, kann ich auch Images, die schon in Amazon in der Wolke vorhanden sind, in meinen lokalen Glance-Store herunterladen. Auch diese Möglichkeit bietet mir Glance tatsächlich an. Quantum Networking, beziehungsweise OpenStack Networking, der Projektspitzname Quantum, ist die zentrale Komponente, die sich in meiner Wolke um alles kümmert, was mit Netzwerk zu tun hat. Das heißt, wenn ich eine virtuelle Maschine starte, ich habe es eben schon erwähnt, dann gibt es wahrscheinlich ein paar Dinge, die ich als Administrator dabei beachtet wissen möchte. Ja? Wenn mein Kunde zum Beispiel in einem WLAN unterwegs ist, dann möchte ich im Normalfall, dass auch dafür gesorgt wird, dass diese neue virtuelle Maschine im gleichen WLAN unterwegs ist. Da geht es aber noch um viel einfachere Sachen. Wenn ich eine neue virtuelle Maschine starte, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass diese virtuelle Maschine eine IP-Adresse kriegt. Denn virtuelle Maschinen sind der superabone Netzwerkanbindung relativ einfallslos. Auch diese Aufgabe übernimmt OpenStack Quantum für mich. Das Ganze passiert auf zwei Ebenen, sowohl mit privaten als auch mit offiziellen IP-Adressen. Das heißt, ich kann Quantum meine virtuellen Maschinen sowohl mit privaten IP-Adressen versorgen lassen, über die sie untereinander kommunizieren. Quantum kann aber auch offizielle IP-Adressen zuweisen, sodass meine virtuellen Maschinen in der Wolke von außen erreichbar werden. Die letzte Komponente, die nicht so unwichtig ist eigentlich, aber hier trotzdem erstmal an letzter bzw. vorletzter Stelle steht, ist OpenStack Identity, Keystone. Das ist meine zentrale Benutzerverwaltung innerhalb von OpenStack. Das heißt, in Keystone lege ich fest, welche Benutzer gibt es, was dürfen die innerhalb meiner OpenStack-Wolke eigentlich tun, welche Berechtigungen haben die. Unterscheidet dazu zwischen zwei verschiedenen Ebenen, nämlich einerseits die sogenannten Mandanten, im Englischen Tenants, und andererseits die Benutzer. Wenn Sie sich das Ganze einfach vorstellen wie die normale Linux-Benutzerverwaltung, dann ist das schon recht nah an der Realität. Nur auf Linux-Systemen heißt es dann eben User Groups und User und bei OpenStack heißt Tenants und User. Fakt ist, ich kann einem Tenant, einem Kunden, also einem Mandanten in OpenStack mehrere Benutzer zuweisen. Und auf diese Art und Weise kann ich das abbilden, was ich eben erklärt habe. Ich kann festlegen, dass bestimmte Benutzer eines Tenants mehr dürfen als andere Benutzer des gleichen Tenants. Ja, sodass ich darstellen kann, die Administratoren dürfen virtuelle Maschinen starten und stoppen und die Praktikanten dürfen das halt eben genau nicht. Keystone ist auch der Dienst, der zum Beispiel die Authentifizierung von Benutzern am Webinterface, also am Dashboard, abwickelt. Wenn sich jemand in das Webinterface einloggt, dann passiert auch diese Authentifizierung im Hintergrund über Keystone. Ist eine Komponente, die erst in der aktuellen OpenStack-Variante, in der aktuellen OpenStack-Version so konkret umgesetzt ist. Vorher hatte dann auch jeder OpenStack-Dienst so ein bisschen Authentifizierungswildwuchs mit einer eigenen Benutzerdatenbank. Das ist in Keystone jetzt weg. Beziehungsweise das ist durch Keystone verschwunden, das ist in Essex jetzt durchgängig implementiert. Und wenn Sie eine OpenStack-Installation durchführen, dann haben Sie tatsächlich dieses Problem nicht mehr. Sie installieren einmal Keystone und haben dann Benutzerverwaltung für die komplette Wolke. Fünf Komponenten habe ich Ihnen jetzt vorgestellt. Eingangs habe ich gesagt, es gibt sechs. Die sechste erwähne ich immer deshalb zum Schluss, weil sie so ein bisschen abseits von den anderen OpenStack-Komponenten steht. Im Wesentlichen geht es um OpenStack Object Store, also um Swift. Warum steht die etwas abseits von den anderen Komponenten? Alles, was ich Ihnen bisher vorgestellt habe, hat mit Virtualisierung zu tun. Da geht es immer in irgendeiner Weise um Virtualisierung, um das Anlegen von virtuellen Maschinen und so weiter und so fort. Und Swift kümmert sich um einen anderen Aspekt der Wolke. Ja, Cloud ist ja nicht nur Virtualisierung, Cloud ist auch Datenstorage. Denken Sie an Dropbox oder denken Sie wieder an Amazon S3. Also ein Dienst, wo ich meinen Kunden die Möglichkeit biete, innerhalb der Wolke kurzfristig oder langfristig Daten zu speichern, größere Datenmengen abzulegen, sodass sie tatsächlich von überall aus erreichbar sind. Das ist der Dienst oder eigentlich das Service, das in OpenStack Object Store von Swift erledigt wird. Da geht es tatsächlich darum, Benutzern kurzfristig Speicherplatz innerhalb der Wolke und zwar skalierbar zur Verfügung zu stellen. Wie kann man sich Swift als Object Store vorstellen? Wer von Ihnen hat mit dem Object Store schon mal gearbeitet? Swift oder Rados? Eins von den beiden? Cool. Also stellen wir uns das Ding noch einfach folgendermaßen vor. Wir haben im Rechenzentrum ganz viele Server mit lokalem Speicher. Das sind ganz normale Kisten, so wie sie jeder von Ihnen im Rack wahrscheinlich schon mal gesehen hat. Und was jetzt die Object Store Software tut, ist eigentlich nichts anderes, als diesen Speicher von außen so aussehen zu lassen, als sei es ein großes zusammenhängendes Stück Speicher. Ja? Der Clou bei der ganzen Geschichte ist, intern kümmert sich der Object Store darum, dass zum Beispiel Replikation stattfindet. Das heißt, wenn ich da unten vier Storage-Knoten habe, kann ich meinem Swift sagen, es soll von jedem Objekt innerhalb dieses Speichers mindestens zwei Kopien geben, sodass dann von den vieren mindestens zwei ausfallen können und ich kann sicher sein, dass meine Datei immer noch irgendwo vorhanden ist. Und das Ganze ist für die Clients, die von außen darauf zugreifen, eben tatsächlich ein zentraler Punkt. Ja, das ist einfach nur ein großes Storage. Das sieht nicht aus, als müsste ich jetzt mit meinem Client 30 verschiedene Storages konfigurieren, an die ich mich dann dranhänge, sondern das Ganze ist eine einheitliche Oberfläche, an die ich von außen so ohne weiteres herankomme. Deswegen auch die Darstellung als Jukebox. Intern ist das ziemlich kompliziert, aber wichtig für den Admin ist, das Zeug speichert die Daten redundant. Wichtig für den Benutzer ist, ich kann mich an diesen Objects dort dranhängen, ich kriege die Dateien, die ich brauche, solange von meinen 4 Clients zum Beispiel, von meinen 4 Storage-Knoten im Beispiel mindestens 2 da sind. Und damit ist dieser Dienst für den Benutzer tatsächlich wichtig. Wie schaut das nun mit Automatisierung in diesem OpenStack-Setup aus? Ich schlage vor, wir stellen uns mal so ein klassisches Rechenzentrum wieder vor und wir stellen uns jetzt mal den Kunden vor, der im Beispiel nur zufällig Ähnlichkeit mit mir hat. Wir sind der Kunde und wir möchten jetzt eine virtuelle Maschine starten innerhalb unserer Umgebung. Ich habe mein Webinterface, das Dashboard und als Kunde sage ich, bitte starte eine neue virtuelle Maschine. Dieser Request kommt beim Server an. Und zwar zuerst bei Nova API, also bei OpenStack Compute, bei Nova. OpenStack Compute merkt, aha, da kommt einer, der möchte eine virtuelle Maschine und fragt erstmal bei Keystone nach, du, wer ist denn das? Was darf der denn? Keystone sagt, okay, den kenne ich, das ist Martin und der darf eine virtuelle Maschine starten. Das heißt, von da kommt das okay. Im nächsten Schritt sagt dann Nova Compute, zu Quantum, liebes Quantum, da soll eine virtuelle Maschine gestartet werden. Ich brauche eine IP dafür. Quantum schaut nach, welche IP geht noch, gibt dann 10.42.02 weiter und damit ist klar, welche IP-Adresse es werden soll. Als ich den Request im Webinterface abgesetzt habe, habe ich auch angegeben, welche Distribution das sein soll. Ja. Nehmen wir an, das soll ein Ubuntu 12.04 sein. Das heißt, ich habe gesagt, ich möchte eine virtuelle Maschine mit Ubuntu 12.04. Damit hat jetzt OpenStack Compute alle Informationen, die es braucht, um die virtuelle Maschine zu starten. Und an der Stelle kommen die Virtualisierungsknoten ins Spiel. Davon gibt es 4 Stück. Auf 3 davon läuft schon eine virtuelle Maschine. Nova schaut, wo starte ich die virtuelle Maschine am sinnvollsten, sieht den Knoten, wo noch keine läuft und sagt diesem Knoten, lieber Knoten, bitte starte mir doch mal eine virtuelle Maschine für den Benutzer Martin, IP-Adresse 10.42.02 und das Betriebssystem, das wir da haben wollen, ist Ubuntu 12.04. Der Virtualisierungsknoten sagt, okay, wunderbar. Dann brauche ich jetzt aber erstmal eine lokale Kopie von dieser Ubuntu-Installation, denn ohne die kann ich die virtuelle Maschine nicht starten. Das heißt, in dem Falle schickt jetzt der Virtualisierungsknoten den Befehl an den Image Store, an Glance, gib mir mal ein Image für Ubuntu 12.04. Das Image wird lokal auf diesem Virtualisierungsknoten kopiert, liegt dann am Ende als lokale Kopie auf diesem Knoten drauf. Dann ruft Nova, also OpenStack Compute, auf diesem Knoten per libvirt die entsprechende virtuelle Maschine ins Leben. Die läuft. Der Virtualisierungsknoten vermeldet an Nova API zurück, okay, das Ding habe ich gestartet und damit ist dieser ganze Prozess abgeschlossen. Ich habe als Benutzer hier tatsächlich nur im Webinterface ein paar Mal geklickt. Der Rest ist aus OpenStack heraus automatisch passiert. Das heißt, weder der Admin hat da irgendwas händisch machen müssen, noch habe ich als Benutzer irgendwie mehr tun müssen, als im Webinterface herumzuklicken, sodass wir tatsächlich an der Stelle festhalten können, das ist schon deutlich mehr automatisiert als die klassische Lösung mit einem Pacemaker-Setup und libvirt. Damit Sie jetzt nicht denken, was erzählt der komische schwarze Mann da vorne mir, das kann ja gar nicht sein, würde ich Ihnen das Ganze gerne kurz vorstellen. Jetzt müssen wir das da mal kurz klonen. Hervorragend. Und jetzt haben wir da ein... Jetzt haben wir da doch tatsächlich na bitte, ich bin mit erster. Gut, wir loggen uns also in diesem Dashboard ein. Ja, wie gesagt, das ist mit Ubuntu-Thema versehen, das heißt, das ist relativ orange, man kann das auch deinstallieren, dann sieht es wieder aus wie normal, aber wer dieses Orange mag, kann natürlich auch das verwenden. So schaut das für den Admin nach dem Login aus. Ich habe einen Überblick über die statistischen Daten, die da tatsächlich anfallen, die ich also da sehen kann, welche virtuellen Maschinen laufen, welcher Kunde hat pro Monat schon was verbraucht und so weiter und so fort. Das ist aber wahrscheinlich als Kunde nicht das, was mich interessiert, sondern als Kunde interessiert mich tatsächlich die Frage, wie starte ich da jetzt eine neue virtuelle Maschine? Und das tue ich in diesem Fall am sinnvollsten, indem ich da oben links auf Project klicke, dann mal das Admin-Projekt auswähle. Das ist in diesem Beispiel-Setup das Einzige, das existiert, aber das können wir für diesen Zweck durchaus verwenden. Und dann kann ich auch schon loslegen, indem ich meine virtuelle Maschine starte. Das heißt, ich klicke links auf Instances und Volumes. Da kann ich sehen, welche Instanzen gibt es hier in dieser Installation schon. Und da habe ich auch den Button, der es mir erlaubt, eine neue Instanz zu starten. Das heißt, ich wähle da einfach Launch Instance aus, kann dann, wie eben erwähnt, auswählen, welches Betriebssystem soll denn diese neue Instanz verwenden. Ich habe da jetzt zwei Ubuntu-Versionen zur Auswahl, entscheide mich für die aktuellere und klicke dann einfach auf Launch. Dann wird mir noch ein Fenster angezeigt, in dem ich festlegen kann, zum Beispiel, wie soll denn diese neue virtuelle Maschine heißen. Ist deshalb nicht ganz uninteressant, weil das, was ich da jetzt als Name eingebe, später auch der Hostname dieser virtuellen Maschine werden wird. Ich kann festlegen, welches Hardwareprofil diese virtuelle Maschine verwenden soll. Die Sache mit den Hardwareprofilen in OpenStack ist einigermaßen interessant, denn die erlaubt es mir, vorgefertigte Maschinenkonfigurationen für meine virtuellen Maschinen festzulegen. Ich kann meinen Kunden durchaus unterschiedliche Hardwareprofile anbieten, wie viel Speicher hat die virtuelle Maschine, wie viel CPUs hat die virtuelle Maschine und natürlich kann ich das auch in Abhängigkeit der gebotenen Leistung entsprechend verrechnen. 5 Profile sind vordefiniert, kommen ab Werk. Ich kann das aber natürlich händisch genauso erweitern, wie ich gerne möchte. Ich nehme jetzt hier einfach mal die kleinste. Ich kann hier auch ein Schlüsselpaar auswählen, ein SSH-Schlüsselpaar. Hat folgende Bewandtnis, diese Ubuntu Cloud Images haben ab Werk weder ein Passwort für Root festgelegt, noch haben sie den Passwort-Login überhaupt aktiviert, sodass ich dann, wenn ich keinen SSH-Schlüssel von Werk da hineinspiele, nicht reinkomme, wenn die gebootet ist. OpenStack bietet mir die Möglichkeit, einen SSH-Schlüssel hochzuladen, zu definieren. Und in dem Augenblick, in dem die virtuelle Maschine gestartet ist, ist dieser SSH-Schlüssel da für den Standardbenutzer schon drin, sodass ich mich so einloggen kann. Ja, das ist eine recht angenehme Geschichte, gerade bei diesen Ubuntu-Images, sodass man das auf jeden Fall nutzen sollte. Und wenn ich diese Angaben alle gemacht habe, dann kann ich da unten einfach auf Launch Instance klicken. Dann sehe ich, dass diese neue virtuelle Maschine gerade gestartet wird. Ich kann jetzt schon sehen, welche private IP-Adresse sie bekommen wird und damit, sobald da der Status entsprechend auf Active steht, ist diese virtuelle Maschine tatsächlich lauffähig. Das kann ich jetzt natürlich auch validieren, indem ich mich auf dem Host, wo sie jetzt läuft, mal versuche, an dieser IP-Adresse anzumelden. Dann kommt da entsprechend der SSH-Fingerprint. In dem Augenblick, in dem innerhalb der virtuellen Maschine der Login-Vorgang abgeschlossen ist, kriege ich da eine Shell und kann innerhalb dieser virtuellen Maschine tatsächlich arbeiten. Jetzt habe ich möglicherweise als Administrator den Wunsch, dass ich innerhalb dieser virtuellen Maschine zusätzlichen Speicherplatz in Form von persistentem Storage habe, ein sogenanntes Volume. Das heißt, ich möchte innerhalb dieser virtuellen Maschine eine Platte haben, die ich aus dieser virtuellen Maschine auch wieder herausnehmen und an eine andere dranhängen kann. Ja, per Default ist es ja so, wenn eine OpenStack-Instanz, also eine virtuelle Maschineninstanz, auf einem Virtualisierungsknoten läuft, und dieser Virtualisierungsknoten ausfällt, dann wären die Daten, die in der lokalen Kopie dieses Images liegen, bei einem Neustart der virtuellen Maschine auf einem anderen Knoten natürlich nicht da. Dieses Problem kann ich umgehen, indem ich Volumes benutze, denn Volumes bieten mir die Möglichkeit, meine virtuelle Maschine persistent mit Speicher zu versorgen. Und auch Volumes kann ich über das Dashboard meinen virtuellen Maschinen zuweisen, indem ich nämlich im gleichen Interface hier, im gleichen Fenster, erst ein Volume entsprechend erstelle. Geben wir da einfach mal als Volume-Namen Linux-Tag ein, geben ein, dass dieses Volume 1 Gigabyte groß sein soll, klicken auf Create Volume, dann wird das Volume entsprechend angelegt und dann kann ich dieses Volume meiner virtuellen Maschine anschließend zuweisen, indem ich da auf Edit Attachments klicke und die virtuelle Maschine zuweise bzw. auswähle, der das Ganze zugewiesen werden soll, klicke dann abschließend bloß noch auf Attach Volume und kann anschließend dann innerhalb der virtuellen Maschine in den Kernel-Messages sehen, wenn denn da jetzt nicht ab Amor gerade dazwischen käme, dass ich da jetzt ein zusätzliches Image habe. Ja. Wie haben wir es? Na bitte, geht ja. Kann also anschließend innerhalb der virtuellen Maschine sehen, dass es da jetzt eine neue virtuelle Festplatte gibt. Die kann ich jetzt in diesem Image benutzen und kann sie auch an ein anderes Image, wenn ich dann später eine starte, wieder dranhängen. Letztes Beispiel. Angenommen, ich möchte jetzt, dass diese virtuelle Maschine von außen erreichbar ist, möchte ihr also eine offizielle IP-Adresse zuweisen. Das geht auch. Nennt sich in OpenStack Floating IPs. Sieht einfach so aus, dass ich hier bei Access and Security zunächst einmal eine solche Floating IP für mein Projekt in Anspruch nehme, indem ich auf Allocate Floating IP klicke. Dann habe ich diese IP-Adresse für mich reserviert. Und jetzt kann ich sie einer virtuellen Maschine zuweisen. Konkret möchte ich, dass diese IP-Adresse der virtuellen Maschine Linux-Teil gehört. Klicke dann auf Associate IP und kann anschließend meine virtuelle Maschine auch unter dieser IP-Adresse erreichen. Das heißt, dann kann ich sie tatsächlich von außen mit Anfragen kontaktieren, wie ich da jetzt kurz zeigen kann. Das heißt, auch so komme ich dann an diese virtuelle Maschine heran. Soweit zur Vorstellung von OpenStack selbst. Ich würde gerne noch kurz eingehen, die Zeit haben wir noch, auf die Sachen, die uns in OpenStack in der nächsten Zeit erwarten. Was gibt es in der nächsten Release tatsächlich zu verbuchen? Einerseits, ein ganz wichtiges Thema, ist das Thema Hochverfügbarkeit. Wir haben da einen relativ krassen Unterschied in der Mentalität von Europäern und Amerikanern. Der Amerikaner sagt, wenn mir ein Virtualisierungsknoten ausfällt und da laufen 5 virtuelle Maschinen drauf, was soll's, starte ich die halt auf einem anderen Knoten neu. Der Amerikaner benutzt Cloud Computing vor allem, um Skalierbarkeit in großem Maße zu erreichen, um schnell durchführbare Skalierbarkeit zu erreichen. Der Europäer verwendet das meistens eher für Rechenzentrumskonsolidierung. Ja? Also ich habe 20 mal Blech und ich möchte das in virtuelle Maschinen umziehen, sodass ich anschließend bloß mal 5 mal Blech habe. Da ist Hochverfügbarkeit natürlich ein deutlich wichtigeres Thema als bei der einfachen Skalierbarkeitslösung, wo letztlich alle virtuellen Maschinen den gleichen Inhalt haben. Wenn wir von OpenStack Hochverfügbarkeit reden, dann meinen wir eigentlich 2 verschiedene Faktoren, 2 verschiedene Ebenen. Einerseits nämlich die Infrastruktur HA. Wenn Sie sich diese Grafik nochmal vor Augen führen, dann sehen Sie, es gibt in diesem Setup einen relativ hässlichen Single Point of Failure, nämlich den da. Und wenn der Rechner, auf dem Ihre Cloud-Controller-Dienste laufen, aus irgendwelchen Gründen ausfällt, dann werden Ihre Kunden sagen, was soll das? Das kann nicht sein, das geht nicht. Gute Nachricht an der Stelle ist, das Problem lässt sich bereits zum Teil in den Griff kriegen. Wir haben das Werkzeug, was wir dafür brauchen, schon zur Verfügung. Der Linux Cluster Stack, Pacemaker, Cursing und so weiter bietet uns die Möglichkeit, solche Probleme abzufangen, sodass wir an dieser Stelle eigentlich bloß noch dafür sorgen müssen, dass die OpenStack-Dienste selbst irgendwie in Pacemaker integriert sind. Wenn dann der Knoten, auf dem meine Cloud-Dienste laufen, ausfällt, kann anschließend der andere Knoten diese Dienste tatsächlich nahtlos übernehmen. Also dass wir da ein klassisches Failover haben. Für MySQL, also für die Datenbank, die im Hintergrund läuft, und für RabbitMQ ist das beide schon passiert. Das kann man jetzt schon in Pacemaker integrieren. Für Glance und Keystone gibt es auch schon OCF-Resource-Agents, mit denen ich das Ganze in Pacemaker integrieren kann. Stammen aus meiner Feder, sollten mittlerweile eigentlich recht gut funktionieren. Und so fehlen da jetzt noch ein paar OpenStack-Dienste, was das Thema Hochverfügbarkeit angeht. Aber die Infrastruktur HA ist im Werden und soll für OpenStack Folsom tatsächlich auch fertig sein. Das andere Thema, ich habe es eben schon erwähnt, ist die Hochverfügbarkeit meiner virtuellen Maschinen. Das heißt, was tue ich, wenn ein Virtualisierungsknoten ausfällt und 5 virtuelle Maschinen fehlen? Da schaut es im Augenblick für diese Release, also für diesen Release-Zyklus einigermaßen dunkel aus. Das heißt, da wird es wahrscheinlich erst so sein, dass die Version, die nach Folsom kommt, da eine nahtlose Hochverfügbarkeit auf Maschinenebene bietet. So dass wir da im Augenblick einfach als Admins noch Möglichkeiten suchen müssen, um dieses Problem anderweitig zu umgehen, zum Beispiel in Form von Volumes, wie ich es eben erklärt habe. In der nächsten OpenStack-Version werden Cells wieder eingeführt. Das ist eine Möglichkeit, um meine Virtualisierungsknoten in bestimmte Gruppen aufzuteilen. Und der Clou ist, diese Gruppen müssen nicht zwangsläufig im gleichen Rechenzentrum, im gleichen Brandabschnitt, im gleichen Rack oder wo auch immer stehen, sondern ich kann diese Zellen letztlich völlig frei konfigurieren und habe auf diese Art und Weise die Möglichkeit, standortübergreifende Hochverfügbarkeit zu realisieren. Das heißt, wenn ich eine Zelle für Rechenzentrum A habe und eine für Rechenzentrum B, kann ich OpenStack sagen, dass meine virtuellen Maschinen zum Teil da und zum Teil da laufen sollen. wenn dann was schief geht, dann ist mein einer Standort immer noch übrig. Also wenn die eben schon zitierte Boeing auf meinem Rechenzentrum landet, dann habe ich so immer noch die Möglichkeit, meine Dienste im anderen Rechenzentrum anzubieten. Cinder ist ein Ersatz für Nova Volume. Nova Volume ist in sich nicht der intelligenteste Dienst, der jemals verfasst worden ist. Das Teil tut im Wesentlichen nichts anderes, als wenn ich sage, erstelle mir ein Volume auf dem Host, auf dem es läuft, in der LVM Volume Group Nova Volumes ein Volume anzulegen und dieses anschließend per iSCSI an die virtuelle Maschine weiterzugeben. Das soll sich in OpenStack 4 zum ändern. Es soll da einen Rewrite geben, der dann entsprechend Cinder heißt und der zum Beispiel die Möglichkeit bieten wird, mein Object Storage für OpenStack unmittelbar an Storages, an SAN Storages, an iSCSI Storages, wie auch immer anzukoppeln, da diesen LVM-Zwischenschritt nicht mehr zu haben. Es ist eine Billing-API für Folsom im Gespräch, das heißt eine Schnittstelle, die es mir erlaubt, OpenStack unmittelbar und direkt in mein schon existierendes Billing-System zu integrieren. Monitoring-Möglichkeiten sind ebenfalls wichtig. Wie kann ich virtuelle Maschinen in OpenStack, auch wenn sie gerade erst dazugekommen sind, automatisch monitoren? Wie sorge ich dafür, dass die in meinem Monitoring automatisch aufscheinen? Auch das ist ein, wie gesagt, ein Faktor, der für Folsom noch im Gespräch ist. Die aktuelle Referenzplattform für OpenStack ist Ubuntu. Das heißt, wenn Sie das ausprobieren möchten, tun Sie es sinnvollerweise da. Da gibt es aktuelle Pakete in Ubuntu 12.04. Es ist auch kein Zufall, dass die Release-Daten von OpenStack SX und von Ubuntu 12.04 LTS gerade mal eine Woche auseinander lagen. Mittlerweile gibt es von Mark Shuttleworth einen offiziellen Blogpost dazu, in dem das durchaus als gewollt beschrieben wird. Und nicht zuletzt ist Ubuntu auch die offizielle Referenzplattform für OpenStack. Die Entwicklung findet fast ausschließlich auf Ubuntu statt, sodass da tatsächlich Ubuntu sicherlich als die beste Wahl gilt, wenn Sie OpenStack ausprobieren möchten. Alternativ dazu ist von SUSE ein Produkt angekündigt, das wahrscheinlich irgendwann im Laufe dieses Jahres noch kommen wird, das auch eine OpenStack Cloud dann à la SUSE installiert und OpenStack bringt eben in der vorkonfigurierten Form von SUSE. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, OpenStack auszuprobieren, dann darf ich Sie dazu ganz herzlich einladen. Sie sehen auf dieser Folie drei Links. Der erste Link führt zu einer Seite auf unserer Homepage. Da haben Sie einerseits das Slide Deck zu dieser Präsentation. Da haben Sie andererseits Links zu den OCF Resource Agents für Keystone und Glance. Und nicht zuletzt haben Sie dort auch einen Link zu einer kompletten OpenStack Installationsanleitung für Ubuntu 12.04 LTS. Das heißt, da finden Sie wirklich Schritt für Schritt eine Anleitung, wie Sie das auf einem einzelnen Knoten installieren können, um damit zu testen. Außerdem finden Sie auf unserer Homepage auch diverse Links zu anderen OpenStack-Themen, da insbesondere der zweite Link von Interesse. Wenn Sie wissen möchten, was wir zum Thema OpenStack so alles tun, dann ist der zweite Link für Sie genauso interessant, denn da kriegen Sie automatisch die aktuellen Informationen dazu. Bei der Gelegenheit kurz noch als Einwurf, wir haben nächstes Monat in Wien ein Training, bei dem es auch um Cloud-Themen geben, wir haben nächstes Monat in Berlin ein Training, bei dem es auch um Cloud-Themen gehen wird, insbesondere um Object Storage mit Rados und Ceph. Das heißt, wenn das für Sie von Interesse ist, dann finden Sie doch dazu auf unserer Homepage die entsprechenden Informationen. Sollten Sie nach heute noch Fragen an mich persönlich haben, meine E-Mail-Adresse ist der dritte Link, der dort eingeblendet ist, und andernfalls stehe ich Ihnen gerne auch gleich nach dem Vortrag hier vorne oder draußen noch zur Verfügung. Herzlichen Dank.
Ja, dann. Hallo, dann bedanke ich mich für den hervorragenden Vortrag. Bevor jetzt der Putzmann kommt, haben wir noch Zeit für eine Fragerunde? Ja.
Bitte, wenn noch Fragen sind, gerne. Aber,
ja?
Nein. Bitte.
Wie sinnvoll ist der Einsatz mit Fat-Clients, die irgendwo rumstehen, in einem irgendwie Computerraum, die nachts als Recheneinheiten zu verwenden?
Also, naja, bei der NASA ist das Zeug eigentlich ursprünglich entwickelt worden für Wissenschaftler, die kurzfristig Rechenleistung brauchten, bei denen aber klar war, die brauchen das nicht lange und die brauchen das auch nicht übermäßig groß. Also sie brauchen keine übermäßig großen Rechenleistungen. Das heißt, wenn Sie irgendwo Clients rumstehen haben, die Sie für diesen Zweck nachts gern verwenden möchten, ist es natürlich recht einfach möglich, abends virtuelle Maschinen da zu starten, 3, 4, 5. Wenn das Image entsprechend vorbereitet ist, sodass die Software, die da laufen soll, gleich im Image drin ist und automatisch gestartet wird, braucht man innerhalb der virtuellen Maschinen nicht mal mehr irgendwas machen. Und wenn man es dann morgens nicht mehr will, kann man es halt entsprechend wieder abdrehen. Ja? Also virtuelle Maschinen stoppen kann ich auch per Webinterface. Wenn es darum geht, dann ist das eine ziemlich flexible Lösung.
Unterstützt das OpenStack auch das Runterfahren von den Host-Systemen oder müssen die permanent in Betrieb sein? Das ist eine Stromfrage.
Das kann es meines Wissens nach noch nicht. Also so wie es bei OpenQRM ist, dass ich einen Host nur on demand bei Bedarf tatsächlich hochfahren lasse, das kann es meines Wissens nach noch nicht. Das wäre mir neu.
Und gibt es sowas wie Hooks, über die man das selbst implementieren kann? Bei OpenNebula gibt es das, habe ich gesehen. Da könnte man das selbst schreiben.
Es gibt für jeden dieser Dienste tatsächlich eine Schnittstelle, die mir die kompletten Möglichkeiten bietet. Also jeder dieser Dienste hat eine eigene RESTful API. Und ich kann auch für jeden dieser Dienste tatsächlich, in dem Falle wäre es wahrscheinlich nur über Compute, würde sich das machen, entsprechende Python-Skripts schreiben. Ja? OpenStack ist vollständig in Python implementiert. Das heißt, wenn ich da entsprechende Python-Plugins oder wie auch immer man das nennt, da schreiben möchte, kann ich das tun. Die kann ich in OpenStack auch entsprechend laden. Das geht. Inwieweit das jetzt tatsächlich möglich ist, zum Beispiel ein solches Plugin zu schreiben, das halt mit der Steckdose kommuniziert und entsprechend sagt, ich brauche jetzt gerade neue Ressourcen, starte da mal was, müsste man sich halt ganz konkret anschauen. Aber technisch spricht nichts dagegen. Also da gibt es nichts, was das jetzt irgendwie verhindern würde.
Danke.
Sie haben Rados erwähnt. Ja. Inwiefern spielt das eine Rolle?
Rados spielt bei OpenStack zunächst mal ab Werk eigentlich gar keine Rolle, weil Rados ja ein Object Store ist und OpenStack hat ja schon einen Object Store, nämlich Swift. Heißt aber nicht, dass die OpenStack-Leute unbedingt darauf bestehen, dass sie Swift einsetzen müssen. Ich kann zum Beispiel Glance anstatt an einen Swift Object Store auch an einen Rados Object Store anschließen. Also dass Glance dann seine Images in Rados ablegt, das ist kein Problem. Andererseits kann ich natürlich auch in Rados einfach das Swift Backend aktivieren und dann meinem Glance vorspielen, es rede mit einem Swift, obwohl es halt ein Rados ist. Also man kann sich da lustig spielen, wenn man das mit den Interfaces so ein bisschen ausprobiert, aber grundsätzlich gilt, kompatibel sind die Dienste miteinander alle.
Kurze Frage bezüglich die Datenspeicherung. So wie ich das verstehe, wird intern, also im Hintergrund so ein verteiltes Dateisystem benutzt?
Das ist genau. Bei Swift der Fall, ja. Also wenn man Swift tatsächlich einsetzt, dann ist das für Speicherung im Hintergrund eigentlich kein verteiltes Dateisystem. Also ein Object Store funktioniert schon ein bisschen anders als ein verteiltes Dateisystem, weil in einem Object Store zum Beispiel die Dateien, die drin abgelegt sind, nicht als normale Plain-Text-Dateien auf der Platte liegen, sondern es wird halt im Object Store, deswegen heißt es so, jede Datei entsprechend in ein binäres Objekt umgewandelt. Ja? Und diese binären Objekte werden dann fragmentiert und zwischen den einzelnen Hosts hin und her kopiert, um die Redundanz zu erreichen. Aber ja, grundsätzlich kann man sich das so vorstellen. Ja.
Hat das auch einen Namen? Also Swift heißt das wahrscheinlich?
Oder ja, Object Swift Store? Heißt das.
Ja, okay.
Also, der ganze Object Store heißt so, ja.
Kurze Frage, wie sieht es aus mit Debian?
Die Debian-Entwickler haben meines Wissens nach gerade angefangen, die OpenStack-Pakete aus Ubuntu zu übernehmen. Also das ist eine der ersten großen Projekte, bei denen ich weiß, die Ubuntu-Pakete sind die, die nach Debian wandern und nicht umgekehrt, was eigentlich ganz schön ist. Braucht aber auch nicht viele Anpassungen. Dadurch, dass es halt überwiegend in Python geschrieben ist, kann man die einigermaßen leicht übernehmen. Ich glaube, in Debian-Testing, also in Wheezy, gibt es schon aktuelle OpenStack-Pakete. Sollte auch kein Problem sein, das da auszuprobieren.
Ist das hiermit beantwortet?
Ja. Bei VMHA ist da RBD ein Thema.
Nochmal, bitte was?
Im Zusammenhang mit VM High Availability. Aha. Ist da der Rados Block Device ein Thema?
So direkt in der Kombination nicht, nein. Also woran die Verfügbarkeit, die Hochverfügbarkeit von virtuellen Maschinen im Augenblick scheitert, ist die Tatsache, dass in ganz Nova dafür keine entsprechende Infrastruktur vorhanden ist. Ja? Sobald diese Infrastruktur in Nova da ist, ist das sicher eine Möglichkeit, dass ich meine virtuellen Maschinen von Block-Devices, von RBDs starten lasse, die dann innerhalb meiner ganzen Wolke auf allen Virtualisierungsknoten zur Verfügung stehen. Wie gesagt, wir sind technisch bei der Entwicklung von dieser Lösung im Augenblick noch zwei Etagen vorher. Ja? Also wir sind einfach noch nicht so weit, dass die Frage, wie kann ich das ganze Zeug denn tatsächlich sinnvoll speichern, da schon von Belang wäre. Ich kann es im Augenblick de facto so machen, dass ich zum Beispiel meine Images auf ein Cluster lege oder in ein Rados, wo dann halt ein Ceph davor hängt, ja? Und dann halt Image-Dateien entsprechend verwende. So kann ich mir zumindest da schon ein kleines Problem von der Backe schaffen. Aber wie gesagt, um wirklich hohe Verfügbarkeit zu implementieren, so wie man es von Pacemaker-Clustern kennt, mein Virtualisierungsknoten fällt aus, mein Cluster-Manager merkt das und sagt, oh mein Gott, da ist was schiefgelaufen und startet halt die ausgefallenen virtuellen Maschinen woanders. Das geht halt im Augenblick von der Infrastruktur leider einfach noch nicht. Aber ja, wenn das geht, dann ist Rados sicherlich an der Stelle ein Thema. Auch Swift kann das. Ja. Also auch mit Swift kann ich diese Funktion durchaus durchführen. Noch weitere Fragen? Da hinten, glaube ich. Ja. Da unten liegt ein Handy, sehe ich gerade. Gehört das dem jungen Mann?
Mir nicht, weiß ich nicht. Hier, wo war jetzt die Frage? Ach so,
hier. Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Kann man in OpenStack auch diese ganzen Sachen wie WLANs und direkt verwalten oder muss man das extern machen?
Das kann ich in OpenStack mit Quantum machen. Dafür ist okay. Quantum da. Ja, also das kann ich halt wirklich in der Version mit Quantum machen. Da kann ich zum Beispiel Quantum sagen, du pack mal deine virtuellen Maschinen in den WLAN. Was Quantum auch kann, und das ist einigermaßen sexy, ist Open vSwitch. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen hat von Open vSwitch schon mal gehört?
Ich.
Da kann man halt dann relativ schnell seine Switches mit verwalten, wenn die Switches das denn können. Also damit sie es können, dürfen sie schon mal nicht von Cisco kommen, weil wenn sie von Cisco kommen, dann geht es grundsätzlich nicht, da geht gar nichts, aber das wissen sie eh, wenn sie damit arbeiten. Insofern, ja, also das soll Quantum leisten, ja, das soll so sein.
Okay, und ich kann auch generell auf diese privaten IP-Nummern verzichten, wenn ich es nicht brauche.
Dann grenzt den Dienst ab.
Bitte.
Also, ich kann statt Quantum auch einfach normales Netzwerk in OpenStack Nova verwenden. Ja, ich muss diese Funktion von Quantum nicht benutzen, wenn ich sie nicht brauche. Aber wenn ich sie brauchen möchte, ist sie da. Verpflichtet einzusetzen bin ich nicht.
Ich bin mal da.
Nochmal eine kleine Frage. Wenn man Rechenzentrum betreibt, wie wir das auch tun, ist ja nicht nur der Service sozusagen, den wir bereitstellen, sozusagen eine virtuelle Maschine oder das gleiche mehr. Wir haben sicherlich auch Firewall-Regelwerk und es gibt Kunden, die möchten vielleicht von uns sozusagen das betrieben haben. Da muss man natürlich drüber nachdenken, wie kriegt man vielleicht die Firewall in Hypervisor, da gibt es ja sicherlich Lösungen. Die Frage ist, wie kann man das zentral jetzt sozusagen über so eine Lösung wie OpenStack vielleicht abbilden?
Oder viel schöner wäre ja, die Funktion zu verwenden, die in OpenStack schon da ist, nämlich einfach die Firewall auf Tenant-Ebene in Keystone zu konfigurieren. Ja, ich kann in OpenStack Nova, also in Compute, sagen, die virtuellen Maschinen dieses Kunden dürfen von außen nur erreichbar sein für die folgenden IP-Adressen zum Beispiel. Das gibt es schon. Nennt sich Security Groups, das kann ich jetzt schon festlegen. Also das funktioniert schon. Was jetzt andere typische Maintenance-Tätigkeiten anliegt, kann ich jetzt konkret nichts dazu sagen, weil ich nicht weiß, worum es konkret geht. Ja, aber Firewall-Regeln kann ich jetzt schon umsetzen. Also das ist schon eingebaut in Nova Network.
Ja, dann danke ich nochmal ganz herzlich auch für die Fragerunde. Und ja.
Schönen Nachmittag, Ihnen auf Wiedersehen.